Wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 9. Februar 2024 und ja, ihr habt's mitbekommen. Fati ist wieder da und hat die Kapelle auch wieder mitgebracht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva und liebe Zuhörer. Ich freue mich natürlich wirklich so sehr. Ich bin wieder zurück. Gestern der letzte Part meiner langen Reise, 13 Stunden im Flugzeug, und bin heute Morgen dann irgendwann um 5 Uhr angekommen, habe dann 3 Stunden geschlafen und bin jetzt wieder im Einsatz. Und was haben wir? Ein traumhaftes Wetter. Stahlblauer Himmel, Sonne pur, der See changiert, wie er nicht besser changieren kann, in einem Babyblau, glänzend und ganz ruhig wie ein Ententeich, also ein Tag wie in Grimms Märchen. Und Frau Holle hat hier natürlich ihre ganzen Muster hinterlassen, nämlich den Schnee.
Ja, ein Tag wie gemahlen, würde meine Großtante sagen. Und ihr Lieben, es gibt so viele Meldungen und eigentlich würden wir uns jetzt lieber in die Sonne raussetzen, um ehrlich zu sein. In den Schnee hinein, wir haben ja immer noch hohen Schnee. Da staunst du, ne, was wir hier bewältigt haben.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, das war gewaltig. Ich habe mich da ja dezent rausgehalten aus der ganzen Geschichte. Aber diese Krise, das ist schon eine Krise. Krise ist ja nichts Dramatisches, sondern ein Schiefstand. Das habt ihr gnadenlos gut hinbekommen. Und du musst ganz ehrlich sagen auch, das habe ich gerade gemerkt mit den Mitarbeitern, mit denen ich hier gesprochen habe, und Freunden, die wir hier haben, die alle mitgeholfen haben. Du hast eine gute Koordination gemacht, allerdings mit Hilfe auch aus der Ferne von Andreas.
Ja, und das muss man sich dann auch noch antun und anhören hier die ganze Zeit. Ne? Das war ansonsten gar nicht schlimm hier so mit den Hühnern. Auch heute habe ich die Hühner wieder gefüttert, weil Herr Popp war noch nicht so weit.
Ich kam noch nicht aus den Federn raus. Ich musste noch einen Augenblick, bis meine Augen dann wieder so langsam auseinandergeknibbelt waren. Das hat einfach gedauert. Aber jetzt bin ich wieder voll am Mann.
Du, das liegt am Alter, ne? Da kommen wir alle mal hin.
Ich weiß, ich habe die 40 überschritten, aber man sieht es kaum.
Sagst du. So, jetzt wollen wir aber ganz gerade ausgehen hier in die Meldungen hinein. Denn ich meine, nicht nur dieses Jahrhundert-Winterwetter ist über uns in deiner Abwesenheit hereingebrochen, sondern auch Tucker Carlson, der ehemalige Fox News-Moderator aus den USA, ist nach Moskau gereist und hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin interviewt. Und der Mainstream hat schon im Vorhinein geschäumt. Man war außer sich, was er sich überhaupt erlauben würde. Und Tucker Carlson hatte dann tatsächlich gesagt, endlich mal ein westlicher Journalist, der dahin fliegt und das macht. Das war ja auch so meine Ansicht. Und dann stellte sich aber heraus, dass die Mainstream-Medien, die dann auch sofort sehr selbstbewusst aufgetreten sind und von den großen Stationen wie CNN oder so sich zu Wort gemeldet haben oder der BBC, und die haben gesagt, was, wir haben alle angefragt, wir wollten ihn auch interviewen, aber wir haben immer nur ein Nein erhalten. Und die CNN-Mitarbeiterin Christiane Amanpour, die hat getwittert, glaubt Tucker wirklich, dass wir Journalisten nicht jeden Tag versucht hätten, Präsident Putin zu interviewen, seit er in großem Stil in die Ukraine eingefallen ist? Das ist absurd. Wir werden weiterhin um ein Interview bitten, so wie wir es schon seit Jahren tun.
Ja, alleine schon diese Argumentation, dass wir versucht haben, ein Interview mit ihnen zu bekommen, weil er ja in die Ukraine eben halt brutal eingefallen ist. Da ist ja also im Vorfeld ja schon die Verurteilung eines Journalisten mit drin. Das ist aber gar nicht seine Aufgabe. Dafür sind ja die betroffenen Parteien zuständig. Mit anderen Worten, es handelt sich nicht um Journalismus, sondern es handelt sich eben halt um eine tendenziöse Berichterstattung. Und wer mit den Medien, wir haben ja mit den westlichen Medien nun wirklich schon Kontakt gehabt und wir können das relativ gut beurteilen. Du weit besser als ich. Und da ist die Tendenz doch dazu, bestimmte Dinge rauszuschneiden, rauszulassen, zu verändern, umzubetonen, um eben halt propagandistische Wirkungen zu erreichen. Wenn ich eins beurteilen kann, dann, dass die Westmedien komplett ihren journalistischen Auftrag verloren haben. Ich vermute, dass das in Russland nicht anders sein mag, aber da kann ich es weniger beurteilen, weil ich da keine Erfahrungen habe. Deshalb halte ich mich da raus.
Das ist übrigens auch das, was von Seiten Russlands verlautbart wurde, was wohl der Grund dafür gewesen sein soll, dass Tucker das Interview überhaupt bekommen hat mit dem russischen Präsidenten. Denn die Einschätzung von dort aus dem Kreml lautete in etwa, nicht wortgemäß, aber sinngemäß, dass er weder für noch gegen Russland sei, noch weder für oder gegen die Ukraine sei, sondern Tucker Carlson würde leiten, dass er für Amerika ist und dafür einsteht. Und das ist seine eigentliche Mission gewesen.
Und was ganz wichtig dabei ist, dass Tucker Carlson angekündigt hat, dieses Interview komplett ungeschnitten durchlaufen zu lassen. Und ich bin ziemlich sicher, wenn es offizielle große Vertreter der Medienanstalten gibt, und die würden ihm genau das zusagen, dass also beispielsweise Russland dann letztendlich auch Aufnahmen davon machen könnte und könnte dann eben halt ganz ungeschnitten das gesamte Gespräch ablaufen lassen, dann wäre Putin mit Sicherheit auch bereit dazu, das zu tun. Was am wichtigsten ist, es könnte sein, dass hiermit diese Mauer durchbrochen ist, in einen Dialog zu kommen. All das ist entscheidend. Dieses Schäumen der Westpresse, was ich da gerade gelesen habe, womit ich mich gerade beschäftige und analysiere das so ein bisschen, Geschichte und all diese Dinge, die er da gesagt hat. Übrigens hochinteressante Zusammenhänge, aber dieses Schäumen und dieses pauschale Aburteilen ist eine Musterbedienung und ein Versagen der Presse an sich, anstatt irgendeine Argumentation zu bringen und zu sagen, halt, stopp, an der und der Stelle gibt es Fehler, die sind falsch gewesen.
Wir haben ja immer wieder in den zurückliegenden Jahren beobachten können, dass Putin die Gelegenheit genutzt hat, vor allem natürlich bei Reden in Russland, dass die geschichtlichen, historischen Zusammenhänge auch über den Ersten, vor allem den Zweiten Weltkrieg aus seiner Sicht dargestellt werden, die natürlich anders ist als die Sicht des Westens. Und das wollen wir jetzt auch gar nicht bewerten. Und das ist das, was er, glaube ich, Andreas, für dieses Interview mit Tucker auch wieder genutzt hat. Nämlich einmal der westlichen Welt. Er weiß, dass es Millionen über Millionen Amerikaner und auch Europäer sein werden, die dieses Interview sehen. Und er hat wirklich, ich glaube, fast eine halbe Stunde Zeit genutzt, um aus seiner Sicht die historischen Zusammenhänge darzustellen, weil er sagt, die Leute in Amerika wissen überhaupt nicht, wie die Sicht seiner Dinge sind oder seine Sicht der Dinge ist. Und das ist auch das, was Tucker sagt, dass seine Mission ist, dass die Amerikaner einmal die andere Seite hören.
Also für mich war die erste halbe Stunde der interessanteste Teil von allem. Alles andere war relativ bekannt. Wenn man sich ein bisschen offiziell beschäftigt mit den Themen, dann ist es relativ einfach nachzuvollziehen, was dann kommen wird. Und da geht es nicht darum Zustimmung, sondern man kennt die Argumente. Und es ist wichtig, dass sie einfach reinkommen in die Diskussion. Die geschichtliche, organische Entwicklung Russlands, des russischen Volkes. Es geht ja auch um das Thema Staatsvolk. Und das setzt sich ja zusammen aus einer Sprache, auch aus einem bestimmten Staatsgebiet im Prinzip, einer Ethne und eben halt einer bestimmten Mentalität, die sich dann entwickelt. Und Russland ist ja eigentlich ein multidiverses Staatsvolk. Eigentlich ist es ja grüner als alles andere. Die Grünen müssten frohlocken bei den vielen Sprachen, die da alleine gesprochen werden, in Dialektik alleine. Aber was ich meine, ist Folgendes. Die Argumentation, wie Russland entstanden ist, nämlich durch Scharmützel und wieder Probleme, und da gab es viele Schweinereien und da gab es dann irgendwelche feudalistischen Systeme und so weiter, die immer wieder eine Rolle spielten. Und dann habe ich eben halt gelesen, die Reaktion nach dem Motto, er will jetzt damit sagen, dass eigentlich alles russisch ist und damit den Anspruch auch baltische Staaten und so weiter zementieren. Und dann wurde der Vergleich gebracht, das hatte ich irgendwo gelesen, ich weiß, völlig unsinnig. Das wäre so, als ob Italien sagen würde, das Römische Reich war ja mal so groß, da gehörten auch schon viele andere Länder dazu und wir fordern jetzt quasi mehr oder weniger den Anschluss aller dieser Länder. Ein solcher Vergleich ist natürlich sträflich falsch, um Himmels Willen, weil das Römische Imperium ist ein zentralistisch geführtes Regime gewesen, welches durch Überfälle und durch Unterdrückung das Reich zentralistisch geführt aufgebaut hatte. Und da spielten schon Geldsysteme und so weiter eine Rolle. Das zu vergleichen mit tausenden Jahren von oder hunderten von Jahren organischer Entwicklung von Landgebieten mit Bevölkerungen mit unterschiedlichen, das ist schon wirklich absurd. Also man merkt, dass da nichts ist und dann liest man was von irgendeinem zitternden Bein oder einem Krampf, weil er sich gekratzt hat irgendwo am Bein. Also man merkt, es ist schon wirklich peinlich, muss ich ehrlich sagen, was man da so teilweise jetzt so mitbekommt, wie da die Presse schäumt. Auf die Argumentation geht ja überhaupt keiner ein.
Ja, aber du tust es natürlich. Und wie ich hier lese und sehen kann, soll Tucker Carlson auch auf einer Todesliste der Ukraine stehen. Aber ich glaube, da stehen viele, ohne es vielleicht sogar zu wissen. Und das ist vielleicht so ein kleiner Nebenkriegsschauplatz.
Ja, das ist leider so. Wir wissen natürlich auch, dass dieses Thema Nazis raus, Nazis raus. Und das ist ja eins der Hauptprobleme, mit dem wir momentan in Europa zu tun haben. Und das sehen wir zum Beispiel anhand von solchen kursierenden Todeslisten. Das sehen wir anhand von Skulpturen und großen Denkmälern, die Nazi-Größen im Prinzip gewidmet wurden und die heute noch in vielen Städten stehen, und zwar auch in der Ukraine. Und all diese Dinge sind eben halt auch ganz wichtig, dass sie diskutiert werden. Und dieses auf dem einen Auge immer blind zu sein, das macht keinen Sinn. Jede Form der Warnung vor einer Wiederholung der Situation des sogenannten dunkelsten Kapitels Deutschlands zum Beispiel ist eine wichtige Warnung. Aber das sollte in alle Richtungen gehen.
So, bevor du dich hier wieder vergaloppierst, nehmen wir sofort das Mikrofon wieder rüber. Wobei du dich nicht vergaloppierst, sondern du versuchst wirklich, das muss ich auch sagen an dieser Stelle, die Dinge einfach strukturiert darzustellen. Aber wir wissen inzwischen, dass überhaupt das Betreten dieses Themengebietes ja schon ein Sprengstoff par excellence ist. Das heißt, jeder muss aufpassen und muss sich auf diesem Glatteis versuchen, hin und her zu bewegen. Denn es geht längst nicht mehr um eine logische Bewertung, eine logische Bestandsaufnahme, sondern eine ideologische.
Das ist das Entscheidende. Du hast ja nun selbst Erfahrung gemacht, Eva, in deiner Kerner-Sendung, als du irgendwann mal gesagt hast, ich habe gemerkt, dass man über diese Geschichte gar nicht reden kann, ohne sich in Gefahr zu bringen. Und dann war ja sofort ein echauffiertes Aufschreien, um Himmels Willen, jeder kann darüber reden, nach dem Motto, wie er will. Das war ja der Tenor. Nein, das kann man eben nicht. Es sei denn, man blökt immer in dieselbe Richtung. Geschichte ist aber etwas, was immer wieder auch mit neuen Kenntnissen gestützt werden kann oder auch eben halt verändert werden kann. Wenn ich beispielsweise heute sprechen würde über das Römische Reich und ich würde sagen, dort hat es nie diese Zirkusspiele gegeben, wo Menschen gevierteilt wurden oder beispielsweise, dass Menschen den Tigern zum Fraß vorgeworfen wurden oder sowas. Wenn ich das heute jetzt behaupten würde, dann hätte ich mit Sicherheit kein Strafverfahren wegen Volksverhetzung oder so etwas. Und das wäre ja auch eine Revision der Geschichte. Das heißt also, ab welcher Zeit ist es eigentlich verjährt? Nach 1000 Jahren, nach 2000 Jahren? Das ist ja eine ganz wichtige Frage.
Tja, und die können wir jetzt gerade nicht beantworten. Deswegen gehen wir hier weiter in das Thema. Wir bleiben noch kurz bei Tucker Carlson, der ja auch schon umfangreich angekündigt hatte. Es wurden auch Fotos gezeigt, wie er da also in Moskau angekommen war, im Bolschoi-Theater war und so weiter. Das sind ja alles No-Gos, wenn es nach der politischen Korrektheit geht. Er hat es aber trotzdem gemacht. Und da sind natürlich auch in der EU die Drähte durchgebrannt. Also da, ich habe hier zum Beispiel einen Artikel vorliegen von, was waren das? BBC, glaube ich. Da hieß es also, dass Tucker Carlsons Interview mit dem russischen Präsidenten Putin dazu führen könnte, dass die Gesetzgeber der Europäischen Union den Journalisten ins Visier nehmen. Und das ist gegenüber Newsweek erklärt worden von aktuellen und ehemaligen Mitgliedern des Europäischen Parlamentes. Und da haben die genauer ausgeführt, dass Carlsons Arbeit ihn in Konflikt mit der EU bringen könnte. Also dieser Besuch bei Herrn Putin, das hat der ehemalige belgische Premierminister und derzeitiges Mitglied des Europäischen Parlamentes Guy Verhofstadt gesagt. Und weiter heißt es, dass die EU, also der Gesetzgeber, der die EU aufgefordert hat, die Verhängung eines Reiseverbots gegen Carlsson zu prüfen. Und da er auch als Sprachrohr des ehemaligen Präsidenten Trump und Putins gilt. Und Herr Verhofstadt hat hinzugefügt, da Putin ein Kriegsverbrecher ist und die EU alle sanktioniert, die ihn dabei unterstützen, erscheint es logisch, dass der Auswärtige Dienst auch seinen Fall untersucht. Und er wird unterstützt von einem ehemaligen Europaabgeordneten, Louis Garicano. Und der stimmt mit dieser Haltung überein und sagt, er ist kein Nachrichtensprecher mehr, dieser Tucker Carlson, sondern ein Propagandist für das abscheulichste Regime auf europäischem Boden und dasjenige, das am gefährlichsten ist für unseren Frieden und unsere Sicherheit.
Man stelle sich vor, ein Journalist würde George W. Bush jetzt interviewen, zum Beispiel zum Thema des Irakkrieges damals, wo aufgrund von Lügen der amerikanischen Regierung ein ganzes Volk schwerstens belästigt werden, Hunderttausende von Menschen getötet wurden, ein Kriegsverbrechen par excellence vollzogen wurde. Würde das bedeuten, dass der Journalist dann auch keine Einreise mehr nach Europa bekommt? Denn Kriegsverbrecher gibt es ja fast in jedem Land. Und jetzt ist es ganz wichtig, was macht mir eigentlich mehr Sorge? Ein Kampfgebaren gegen ein solches großes Land wie Russland mit hohen Rohstoffen, mit auch einer extrem militärischen Aufrüstung und Atomwaffen? Oder ist es mir sympathischer, dass beispielsweise ein Journalist anfängt, zum Beispiel einem solchen Staatspräsidenten die Hand zu geben und ihn anzulächeln und vielleicht sogar ein Lächeln zurückzubekommen? Oder beispielsweise Herr Zelensky und Herr Putin sich gemeinsam treffen würden und sich die Hand geben würden und würden sich ein freundliches Lächeln hinbringen, dann könnte es nämlich sein, dass sie feststellen, dass sie menschlich vielleicht sogar mehr Sympathien füreinander verspüren, als man sich das vielleicht vorstellen kann, wenn man nur übereinander spricht als miteinander. Und das Problem ist, dass man dies Miteinander mit aller Gewalt verhindern will. Nämlich Gespräche, Kommunikation. Und da muss man sich immer fragen, wem nutzt es?
Ich frage mich immer wieder, wir haben neulich schon mal drüber gesprochen, Andreas, der Irakkrieg, und zwar der letzte Irakkrieg, wo ja behauptet wurde, und das ist ja dann durch alle Mainstream-Medien gegangen, dass der Irak Massenvernichtungswaffen und Mittel hätte und Kontakte mit Terroristen und so weiter. Und ich habe das gerade mal aufgerufen. Am 5. April 2002 hatte sich Herr Bush, damaliger US-Präsident, ohne formellen Kabinettsbeschluss zum Sturz Saddam Husseins entschieden, notfalls ohne Großbritanniens Hilfe. Und die waren ja noch dagegen. Und es ist ein Krieg losgegangen, der über 1 Million Menschenleben gefordert hat. Und danach wurde, hier kannst du bei Wikipedia nachlesen, wurde das öffentliche Statement eben veröffentlicht. Rumsfeld hat das auch damals, der Verteidigungsminister, zugegeben, dass es keine Massenvernichtungswaffen gegeben hat. Das heißt, der Kriegsgrund, bei dem 1 Million Menschen ihr Leben verloren haben, obsolet geworden war. Ich frage mich, wo beginnt man, ein Kriegsverbrecher zu sein, und wo hört das auf?
Ja, genau, da liegt das Problem. Und es geht jetzt auch gar nicht darum, jetzt gegeneinander aufzurechnen, wer welche Fehler und welche Kriegsverbrechen gemacht haben. Es geht um die Doppelmoral, die hier angesprochen werden muss. Wie wollen wir jemals aus dieser Gewaltspirale herauskommen, wenn nicht in irgendeiner Form endlich mal miteinander gesprochen wird? Und wenn wir sehen, dass immer noch Menschen im Irak sterben, nämlich alleine durch die atomare Verseuchung, weil dort mit radioaktiven Waffen von den Amerikanern gegen dieses irakische Volk vorgegangen wurde. Und all diese Dinge, die spielen aber deshalb keine Rolle, weil USA, das Internationale Kriegstribunal in Den Haag, das ist ja ein Weltgericht für Kriegsverbrecher, nicht anerkennt. interessant. Es gibt also quasi eine Verhaftungserklärung, also eine Erklärung, dass man jederzeit Putin verhaften muss. Er würde dann nämlich dem internationalen Kriegsgericht dann quasi oder Kriegsverbrechergericht vorgeführt werden. Aber das würde niemals für einen amerikanischen Präsidenten gelten. Was ist das für ein Gericht, wo einer sagen kann, ich nehme nicht daran teil. Ich bin ziemlich sicher, dass Russland das auch nicht anerkennen würde oder andere, die vielleicht Kriegsverbrechen wirklich begangen haben auch. Einfach diese Doppelmoral muss immer wieder auf den Punkt gebracht werden.
Ich möchte euch jetzt auch zum Abschluss dieses Themenkomplexes ein Originalzitat vorlesen von Kreml-Sprecher Peskov, der bestätigt hatte, dass dieses Gespräch, das hat er im Vorfeld bestätigt, auf jeden Fall stattfinden würde. Und er begründete die Zulassung für Carlsson mit folgenden Worten: Seine Position ist anders als die der anderen. Sie ist keineswegs pro-russisch. Sie ist nicht pro-ukrainisch. Sie ist pro-amerikanisch. Aber zumindest steht sie im Gegensatz zu der Position der traditionellen angelsächsischen Medien.
Und genauso sehe ich das auch. Also ich verfolge ja Tucker Carlsson schon seit langem und er versucht, ein Gegengewicht zu bilden. Und es stimmt natürlich auch, dass er sehr systemkritisch gegenüber seinem eigenen Staat und diesen Medien ist. Aber das liegt natürlich auch daran, dass er ein einsamer Kämpfer ist. Würde es mehr Journalisten von dem Format von Tucker Carlsson geben, könnte man viel objektiver die Dinge auch bringen, ohne im Unterbewusstsein auch ein Gegengewicht bilden zu wollen. Denn das ist natürlich auch bei Tucker Carlsson das Problem. Es ist doch logisch. Was hat er denn für eine andere Wahl? Ich wünsche mir, dass das Schule macht und noch viele Journalisten freier Art von einem hohen Level, also quasi mit Putin noch Gespräche führen. Nicht nur mit Putin, sondern auch mit anderen führenden Personen im Kreml. Es ist ja nicht nur Putin. Da macht man ja immer so den Teufel dran fest.
Ja, es gibt viele, und die gehören nicht zur westlichen Welt, viele Staatenlenker, die persona non grata sind für die westlichen Medien. Und solange wir einen Medienkrieg führen gegeneinander, müssen wir uns nicht wundern, wenn der Frieden einfach nicht einziehen will. Und ich fordere hier nochmal alle Journalisten, Kollegen in den Mainstream-Medien auf, die jetzt vielleicht gerade wieder große Ohren haben, weil ja Hermann und Pop über das Putin-Interview sprechen. Herzlich willkommen hier im Kanal. Und eure Moral ist gefragt. Euer inneres Engagement, euer Ausrichten in Richtung Wahrheit und Ehrlichkeit und alles, was ihr berichtet, wohl wissend, dass es vielleicht nicht richtig ist, kommt auf euch zurück. Ich muss ganz ehrlich sagen, Andreas, als damals dieser große Angriff des Spiegel gegen uns stattgefunden hat, vor 4 Jahren ungefähr, wo man wirklich versucht hatte, uns das Licht hier auszulöschen und ich mich, weil wir ja nun absolut überzeugt sind von der Reinkarnationslehre, von der Karma-Lehre. Und da haben wir uns ja beide gefragt, eieiei, was haben wir eigentlich verbrochen? Wobei das meiste wieder an meinem Namen hängen blieb, wie immer. Und da muss man sich fragen. Und mir war klar, ich muss mich mal irgendwann völlig fehlverhalten haben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, als der Irakkrieg angekündigt wurde in den Medien. Da habe ich ja auch um 8 Uhr abends da gesessen und habe verkündet, dass der Irak Massenvernichtungswaffen hat. Ich habe es nicht geprüft, aber ich habe es als Person verkündet. Und vielleicht ist das auch eine Art Karma-Ablösung mit gewesen, weil ich etwas Falsches weitergegeben habe, was jetzt mir passiert ist.
Ja, die Schöpfungsgesetze sind allumfassend und da gibt es keine Fehler. Und niemand wird zu Unrecht irgendwie zu einem Opfer, einem vermeintlichen. Man ist immer gern dabei, sich in die Opferhaltung reinzubringen, die Bösen da oben. Ich habe auch immer wieder, wenn ich mal Schicksalsschläge erleben muss und auch diese Spiegelgeschichte, die ein solches Unrecht auslöste bei mir. Aber insofern ich mich sofort wieder gerade stellen konnte und konnte sagen, okay, Andreas, wenn dir so etwas passiert und die Schöpfungsgesetze allumfassend und gerecht sind, dann baue ich gerade Schulden ab. Und ich muss also in welch auch immer Inkarnation, in diesem Leben war es definitiv nicht, das kann ich beurteilen, aber zumindest irgendwann muss ich mir was zu Schulden gekommen haben. Und jetzt tilge ich Schulden. Und ich finde, Schulden tilgen ist etwas ganz Großartiges. Und insofern habe ich dieses wirkliche Spießruten laufen, was dann damals kurz war. Das habe ich dann eben halt wieder als Befriedigung empfunden und habe gedacht, okay, du hast es dir verdient und jetzt musst du dafür gerade stehen. Zwar nicht mit dem, was sie da machen. Und die Leute, die das behauptet haben übrigens, das sind die Leute, die sich damit selbst ihr Karma aufgeladen haben. Und naja, so ist es eben.
Ich habe hier gerade, während du deine Einlassungen hier zum Besten gegeben hast, habe ich einen Artikel aufgemacht bei Apolut. Das ist ja der ehemalige Ken Jebsen, der jetzt ganz anders heißt und dessen Namen ich immer wieder vergesse, leider. Aber um den geht es hier auch gar nicht, sondern hier gibt es einen Kommentar von Rainer Rupp, Überschrift, Politikerdevise, Doppelpunkt. Wenn's ernst wird, musst du lügen. Und dieses erfrischend ehrliche Zitat, wie es hier heißt, stammt von Jean-Claude Juncker. Und zwar hat er das 2011 in einem Interview des deutschen Fernsehens gemacht, die Statement. Und er war damals noch Präsident der Europäischen Kommission in Brüssel, was ja heute, manche sagen Tante Uschi, das würde ich nie sagen, aber Ursula von der Leyen, die hat dieses Amt eingenommen. Und hier dieser Rainer Rupp schreibt, und gerade weil wir eben beim Thema Moral sind, das geht eben nicht nur die Journalisten an, sondern auch die Menschen, die sich Politiker nennen oder sogar erdreisten, Entscheidungen über das Volk zu treffen, die nicht gut sind und die auch das wissen. Und hier heißt es, man kann sich des zunehmenden Eindrucks nicht erwehren, dass wir, das Volk, nur noch belogen werden von Politikern und Propagandaorganen, die sich selbst als Qualitätsmedien bezeichnen. Unsere herausragenden Spitzenpolitiker, wie zum Beispiel der international hochgeschätzte Bundeskanzler Scholz und seine Ampelkumpane, haben sich längst in ihre von Alltagssorgen abgeschottete Parallelwelt zurückgezogen. Und dort nehmen sie uns, das Volk, nur noch als lästige Nebensache wahr. Mit etwas Propaganda, Social Engineering, sozialer Manipulation kann man es beliebig in die gewollte Richtung schubsen. Und hier wird dann zitiert, genauso scheint das politische Schwergewicht der SPD, damit ist Scholle gemeint, das Volk zu sehen, denn er hat in seinem Interview in dem renommierten Time Magazine 2022 im April sich selbst offenbart, als er den Satz gesagt hat, man darf das Volk nicht zu ernst nehmen.
Ja, und genau so sieht man es ja auch. Ich meine, es ist doch nichts Ungewöhnliches. Wir merken an dem täglichen Verhalten, dass sie es nicht nur ein bisschen ernst nehmen, sondern gar nicht ernst nehmen. Das Einzige, was stört, ist das Volk. Aber wir müssen uns natürlich auch im Klaren sein, die politische Elite wird ja nicht ausgesucht nach Qualität oder nach Ausbildung, sondern nach charakterlichen Eigenschaften. Und wenn wir wissen, dass die Welt regiert, dann ist ja natürlich auch ganz klar, dass die Politiker die Entscheidungsverkünder sind und nicht die Entscheider. Und je intelligenter sie sind, desto schwieriger wird es dann auch noch ein ernstes Gesicht zu behalten oder ein überzeugtes Gesicht zu behalten, wenn man offensichtlichen Unsinn erzählt. Und deshalb ist es ja auch so, dass diese Bilder, wir sehen das zum Beispiel, wie das im Moment läuft, da gab es doch diese Krupalla-Geschichte von der AfD mit dieser Spritze, wo da dieser Anschlag gewesen ist. Da geht doch momentan die Diskussion rum, dass da irgendwelche Videoaufnahmen existieren und das ZDF dann da wohl Teile rausgeschnitten haben soll und so weiter. Das heißt, Lüge bedeutet ja auch das Weglassen von Informationen oder bestimmte Gestaltung oder Gewichtung von Informationen, um dann andere Bilder zu machen. Lüge ist ja sehr weit gefächert und wir leben in einem Lügensumpf. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, sich selbst seine eigenen Gedanken zu machen, möglichst viele verschiedene Meinungen zu hören. Und das Allerschlimmste ist es, Meinungen zu verbieten. Jede Form von Verbot von bestimmten Meinungen, sind sie noch so krude, ist ein Problem für die Freiheit. Denn jeder, der dummes Zeug behauptet, kann relativ schnell entlarvt werden. Wenn der Korridor aber der Informationsmöglichkeiten so klein gemacht wird, sind gar keine Diskussionen mehr möglich.
Vielen Dank, Herr Popp, für diese Ausführung. Ja, und jetzt vielleicht auch mal etwas Halbwitziges. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten immer mehr Zitate und Äußerungen von namhaften Autoexperten wahrgenommen und auch aus der Industrie, dass das Elektroauto wirklich eine ziemlich jämmerliche Fassung eines normalen Autos ist. Du lachst.
Ja, ich hatte gerade einen Leihwagen, wo ich unterwegs war. Ich hatte mehrere Leihwagen und dann hatte ich unter anderem einen Audi. Und das war ein hybrides Fahrzeug. Hochinteressant. Und nun bin ich da reingegangen. Das war in Europa übrigens. Ich war einen Abstecher hatte ich dort auch gehabt und bin dort gewesen und bin dann dort losgefahren. Habe gedacht, okay, ich bin gerne bereit, ein Auto zu nehmen, aber keinen elektrischen, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Das ist für mich einfach unsinnig. Ich brauche Zuverlässigkeit. Und da hat sie gesagt, ja, ich habe ja ein hybrides Fahrzeug, das ist so ein Audi. Und dann habe ich gedacht, okay, braucht man also nur Benzin rein? Ja, ja. Ignorieren Sie einfach dieses Batterieding da. Ich habe gesagt, mache ich, okay. Nun bin ich das Ding gefahren und nach 2 Tagen habe ich das Gefühl gehabt, jetzt müsste ich ja doch mal sehen, wie es geht. Bin dann an so eine Elektrosäule rangekommen. Also da muss man ja erstmal sich komplett outen, wer man ist. Da wird nicht einfach irgendwie Geld reingesteckt oder eine Kreditkarte durchgezogen. Selbst das wäre ja schon eine Kontrolle. Sondern man muss ja Name, Dienstgrad, Feldpostnummer und man muss da alles angeben, inklusive irgendwelcher Codes und da wird man verbunden und über Internet und so weiter. Ich habe also gleich abgebrochen, habe dann aber reingesehen in das Auto. Das Auto hatte runter 5000 Kilometer, das war ein A8. Und dieses Kabel, was da drin war, das war noch original verpackt. Und ich habe festgestellt, das hat noch nie einer geladen. Und dann habe ich das Ding wieder zurückgebracht und habe dann gesagt, irgendwann, als ich dann wieder weitergereist bin, das Kabel ist ja noch nie genutzt worden. Sagt sie, nee, wir haben die Autos nur gekauft von der Autovermietung, weil die subventioniert werden vom Staat, weil das Hybridfahrzeuge sind. Alle Autos, die hier nach einem halben Jahr oder einem Jahr zurückgehen, haben dann 30.000 auf der Uhr oder irgendwie sowas. Da ist nicht ein einziges Mal jemals die Batterie aufgeladen worden. Das heißt, man fährt also quasi mit diesen schwergewichtigen Batterien rum. Das Auto wiegt ja weitaus mehr als ein normaler Verbrenner und fährt nur mit dem Benzin. Eine völlig absurde Geschichte, die mir so nicht klar war.
Ein Tarnmäntelchen also, aber wir wissen dann auch von vielen Experten inzwischen, dass die gebrauchten E-Fahrzeuge ja überhaupt nicht mehr verkauft werden können. Kein alter Hund und damit, ja, würde die Dinger kaufen.
Ich war ja, als ich da in Europa war, wirklich, habe ich so schöne Erlebnisse gehabt. Ich musste mal für kleine Jungs und bin dann in einem MC Donald reingegangen. Das ist nicht mein Stammrestaurant, weil ich esse so etwas nicht. Auf jeden Fall war es dann so, die haben draußen dann dort auch solche Ladestationen und dann war da so ein Elektrobulli oder irgendwie so ein VW-Bus irgendwie sowas mit Elektro und da saß dann ein völlig frustriertes Pärchen hinter der Scheibe, als ich davor gefahren bin und die guckten und hingen dann da hinten an diesem Stecker dran und waren wohl gerade dabei, ihre Kilometer wieder auf 30, 40 Kilometer aufzustocken, dass sie noch nach Hause gekommen sind. Und dann bin ich da reingegangen und da hat mich jemand angesprochen, dann haben wir gesprochen miteinander und dann bin ich wieder raus. Dann saßen sie immer noch so völlig frustriert und ich habe nur gedacht, Himmels Willen, das sind ja wirklich Bilder, die dich einprägen, weil wir kennen das hier in Kanada nicht. Ich habe das erste Mal so mit diesen Elektrofahrern auch so meine Kontakte gehabt und alle sagen, nie wieder.
Ja, und jetzt kommen wir zu der Meldung. Die Einleitung hat ein bisschen gedauert nur. Wir kommen also zu der Meldung, die kommt aus Großbritannien. Wer hat die veröffentlicht, sage ich euch auch gleich, nämlich Sky News. Und da heißt es, ihr kennt ja alle Mr. Bean, diesen lustigen, witzigen Typen. Und er ist ja Schauspieler und der heißt eigentlich Rowan Atkinson. Und der wird jetzt in Großbritannien für den schleppenden Verkauf von Elektroautos verantwortlich gemacht. Also ich weiß noch nicht, ob sie ihn auch monetär heranziehen wollen, aber auf jeden Fall hat der Think Tank der Grünen Allianz in Großbritannien vor dem Oberhaus, vor versammelter Mannschaft erklärt, dass die Ansichten des Schauspielers den Plänen der Regierung zur schrittweisen Abschaffung von Benzin- und Dieselfahrzeugen schaden. Und man hat ihn beschuldigt, den Ruf der Elektroautos zu ruinieren. Und das ist passiert in dieser Woche am Dienstag im Oberhaus. Und da wurde er namentlich erwähnt, wurde namentlich darüber diskutiert. Dieser Think Tank Green Alliance hat sich zu den Haupthindernissen geäußert, denen sich die Regierung bei dem Versuch gegenübersieht, eben Benzin und Diesel vor 2035 komplett aus dem Verkehr zu ziehen. Und es hieß, dass ein im Juni letzten Jahres veröffentlichter Kommentar von Herrn Mr. Bean oder Johnny English Darsteller der Sache enorm geschadet habe. Und das war eben seinen Kommentar im Guardian, im britischen Guardian. Und da heißt es, leider erreichen die Faktenchecks nie die gleiche Reichweite wie die ursprüngliche falsche Behauptung. Das wird ihm also vorgeworfen, was jetzt die Notwendigkeit unterstreicht, dass man hohe redaktionelle Standards gewährleisten muss um dieses Thema. Das heißt mit anderen Worten, so jemand kommt künftig nicht mehr zu Wort. Und was hat er denn da geschrieben im Guardian, der Mr. Bean? Die Überschrift lautete, und wir hatten auch damals drüber gesprochen hier im Podcast, ich liebe Elektroautos und ich war ein Frühstarter. Ich war von Beginn an dabei, aber ich fühle mich zunehmend betrogen. Und dann hat er auch gesagt, dass er findet, dass die Elektroautos ein bisschen seelenlos seien und hat die Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien kritisiert. Und dann hat er Lösungen vorgeschlagen in diesem Artikel, wie zum Beispiel, dass die Fahrer das gleiche Auto für längere Zeit behalten und dass der Gebrauch von synthetischem Treibstoff die Notwendigkeit von E-Fahrzeugen vermindern würde. Wörtlich, ich habe zunehmend das Gefühl, dass unsere Flitterwochen mit den Elektroautos zu Ende gehen und das ist keine schlechte Sache. Und er ist ja ein Autonarr, der Mr. Bean, und hat einen Abschluss in Elektrotechnik und Elektronik. Und er sagt, er rate all seinen Freunden, sich mit den Elektroautos bloß zurückzuhalten, es sei denn, sie hätten ein altes Dieselfahrzeug.
Ja, und damit hat er natürlich durch und durch recht. Also spätestens mit den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht hatte in den letzten Tagen, weil ich einige Gespräche führte, kann ich ihm nur zustimmen. Aber dass man jetzt schon Angst hat vor einem Mr. Bean, der als Satiriker bekannt ist, der ja nur Satire macht, der sich ja selber im Prinzip auf die Schippe nimmt. Und ich habe diesen Film, wo er gespielt, Johnny Dingenskirchen da.
Johnny English.
Den Film habe ich gestern im Flieger gesehen, interessanterweise. Ganz witzig war der. Da spielt er so eine Art James-Bond-Verschnitt und da geht es um das United Kingdom und so weiter. Hochinteressant.
Ich hatte neulich diesen Film auch, als ich geflogen bin. Und ich fand den so doof, dass ich ihn sofort ausgeschaltet habe. Siehst du, es gibt doch Unterschiede bei uns beiden.
Ja, das ist schon richtig so. Also so manche intelligente Zusammenhänge, die schließen sich nicht gleich im ersten Augenblick, sondern da muss man zwischen den Zeilen lesen. Und aber ich werde dir das nochmal erklären nachher.
Ja, da, ich meine, man kann nicht alles, ne? Wir wollen mal weiter gucken. Wir haben ein weiteres Thema und das ist ein Artikel aus Express.at, die hier einen Daily Telegraph Artikel aus Großbritannien wiedergeben. Der Daily Telegraph hat eine Schlagzeile und einen Artikel geliefert und warnt alle jungen Europäer, sucht das Weite, Europa ist am Ende. Ich meine, wann hat es solche Schlagzeilen schon mal gegeben? Im Mainstream. Und worum geht's in dem Artikel? Also da werden ganz viele Krisen aufgelistet, die den europäischen Kontinent belasten, ein bisschen nach Oswald Spengler, der Untergang des Abendlandes. Und die Themen, die hier aufgeführt werden, sind natürlich Migration, Demokratiedefizit, Geburtenrückgang, unfinanzierbarer Sozialstaat, katastrophale Wirtschaftspolitik und ja, also diese Probleme werden mit scharfer Kritik an den heillos überforderten europäischen Politikern hier platziert. Kurz und gut zusammengefasst, wirtschaftspolitisch versagt Europa, geopolitisch ist es inzwischen bedeutungslos. Die EU leidet unter einem Demokratiedefizit, das heißt, da geht es nicht mehr mit rechten Dingen zu. Und an Lösungen, was die Migrationskrise angeht, scheitern alle. Und gleichzeitig würde die Zerstörung erfolgreicher Industrien und eine Verarmung der Bürger in Kauf genommen, um den Planeten zu retten.
Ja, also nichts Neues für die Zuhörer unseres Kanals. Es kommt ein bisschen spät, aber es kann nicht die Lösung sein, dass jetzt alle verschwinden und flüchten, sondern es könnte ja vielleicht auch auf die Idee kommen, jemand und sagen, wir müssen uns dagegen wehren, dass unser Land und unsere Arbeitskraft, unsere Ausbeutung so stattfindet. Dieser Krieg zum Beispiel, der jetzt inszeniert wird mit der sogenannten Ostflanke, ist nichts anderes, nicht ein Krieg gegen Russland, sondern ein Krieg gegen die europäische Bevölkerung, den man jetzt Kriegsangst einredet, um sie dann im Prinzip über Steuerzahlungen zu motivieren, ihnen Sicherheit zu bieten. Und genau das ist die Ausbeutung der eigenen Menschen durch eine solche Story, die man aufbaut, um damit letztendlich die Ökonomie wieder in Gang zu bringen, die aber nicht dient, einen Mehrwert zu schaffen, weil das sind destruktive Dinge, nämlich Waffen zu produzieren, sondern es geht darum, die Rendite für die oberste kleine Elite wieder zusammenzubasteln. Das ist der ganze Punkt.
Ja, und hier kommt dann die Empfehlung, das Fazit aus dem Daily Telegraph. Jeder, also die sehen das ein bisschen anders als du, jeder junge, ehrgeizige Europäer wäre besser dran, wenn er nach Amerika ziehen würde, vor allem nach Florida oder Texas. Das seien zwei erfolgreiche, konservative US-Bundesstaaten. Dort werden sie dann weniger Steuern zahlen. Sie werden ein besseres, glücklicheres und freieres Leben führen. Sie werden mit geringerer Wahrscheinlichkeit einem totalen Krieg ausgesetzt sein. Der Lebensstandard wird drastisch höher sein. Und zwar sei Amerika auch krank. Man sehe den sozialen Verfall dort und die Woke-Ideologie und so weiter. Aber es sei doch noch genügend kapitalistischer Geist übrig, Dynamik, Unternehmertum, Liebe zur Wissenschaft und so weiter, im Gegensatz zu Paris, Berlin, Rom oder Brüssel.
Naja, das ist ein britisches Lancieren des Anti-Inflationsgesetzes der USA. Wir dürfen nicht vergessen, der Begriff angelsächsische Achse, der kommt ja nicht von irgendwoher. Das heißt, England und USA arbeiten in unmittelbarer Absprache in allen Bereichen. Und wenn jetzt in England Propaganda gemacht wird, die letzten gesunden Unternehmen nach Amerika gehen zu lassen, selbst in konservative Bereiche wie Texas oder Florida, das suggeriert dann so ein bisschen auch die tatsächliche Objektivität dieses vermeintlichen Artikels. Nein, die eigentliche Devise müsste heißen, wie können wir unseren Wirtschaftsstandort wieder flott machen, und das geht erst einmal, indem man die gesamten staatlichen Maßnahmen rausnimmt. Und alles, was jetzt gerade stattfindet, ist nichts anderes als eine Bestätigung des Wirtschaftskrieges gegen Europa. Und jetzt fordert man nicht ein einziges Mal zum Widerstand, sondern man fordert zur Aufgabe und damit zur Flucht. Eigentlich ist das ein fatales Signal auch von der Presse. Sie spielen bis zum Schluss mit.
Ja, genau. Es ist gut, dass du das immer wieder so analysierst, Andreas, und deine Analysen, die wir schon seit über 4 Jahren hier empfangen, hören dürfen, die haben auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die Immobilienpreise, dass der Markt sich verändern wird. Und es gibt ja schon Aussagen von vielen, die sagen, Mensch, also ich bekomme jetzt gerade mal noch die Hälfte für mein Haus als das, was ich vielleicht vor 2, 3 Jahren bekommen hätte. Und offiziell sehen die Zahlen zwar ein bisschen anders aus, aber man fängt an festzustellen, was da gerade abgeht. In der Welt online gibt es einen Artikel aktuell, Studie stellt größten Rückgang der Immobilienpreise seit 60 Jahren fest. Und es geht auf eine Studie der Forscher des Kieler Instituts für Weltwirtschaft zurück, die einen historisch einmaligen Sturz der deutschen Immobilienpreise festgestellt haben. Einfamilienhäuser sollen alleine im Wert im Vergleich zum Vorjahr 11,3% verloren haben. Die Preise für Wohnungen und Häuser sind überall mehr oder weniger gefallen, also Vorjahresvergleich. Eigentumswohnungen um 8,9%, Einfamilienhäuser 11,3%. Bei Mehrfamilienhäusern sanken die Preise gar um 20,1%. Das ist der gestern veröffentlichte Immobilienindex GREIX von dem IFW. Und die Geschwindigkeit und das Ausmaß, heißt es hier, des gegenwärtigen Preisverfalls bei Immobilien in Deutschland sind wörtlich historisch einmalig.
Also jetzt muss man natürlich sehen, ich kenne den Artikel nicht, innerhalb welcher Zeit diese 20% gewesen sind, minus oder 11 oder 15%. Ja, das ist die Frage, wann im letzten Jahr genau, wann waren die Faktoren? Aber was ich damit sagen will, ist eines, was wir hier, um das insgesamt wieder einordnen zu können, sehen, ist eine weitere Achse der hybriden Kriegsführung gegen die Menschen im Westen durch das westliche System an sich. Die Europäische Zentralbank hat durch eine falsche Zinspolitik, nein, nicht durch eine falsche, sondern eine verfehlte, das ver- die verfolgen offenbar auch eine Agenda, einen viel zu geringen Zins gehabt, nämlich auch einen Schuldzins, und trotz der eigentlich hohen Inflationsraten, die real da waren. Und man hat eben halt Fehler gemacht, und dadurch konnten Bürger für relativ wenig Einsatz, wenn sie Kredite aufgenommen haben, hohe Immobilienpreise finanzieren. Also die Banken hatten die Aufgabe, relativ schnell Kredite zu vergeben, ohne große Prüfungen, und das mit ganz geringen Zinsen. Weil die Menschen haben nicht gefragt, kostet das Haus 500.000, kostet das 300.000 oder 600.000, sondern was kostet mich das im Monat? Die Monatsrate war entscheidend. Das haben sie nämlich im Gegenzug gesetzt zu ihrem Einkommen, was sie monatlich zur Verfügung haben. So, dadurch sind die Preise extrem nach oben geschossen. Die Preise waren ja krankhaft überzogen und sie kommen jetzt auf ein Normalmaß wieder zurück. Die Preise müssen runtergehen. Entschuldigung, das Problem ist jetzt ganz einfach nur, wenn jetzt die Preise runtergehen und die Zinsen raufgehen, dann bekommen die Verkäufer oder diejenigen, die das Haus nicht mehr halten können, weniger Geld, als sie selbst für die Immobilie bezahlt haben, gehen eventuell sogar noch mit Restschulden aus ihrer Finanzierung raus, während andere das Haus jetzt zu einem anderen Preis kaufen und haben höhere Belastungen als diejenigen, die es damals zu Hochpreisen gekauft haben. Um das klarzumachen, hier findet also statt, wieder die Umverteilung oder die Enteignungssituation, dass die Menschen, die heute ein Haus kaufen, was meinetwegen 30% billiger ist als noch vor einem Jahr, monatlich die Belastung höher ist als vor einem Jahr. Das heißt, die Verkäufer verlieren Geld und die Käufer verlieren Geld. Das nennt man Enteignung.
Ja, und das heißt hier auch, also gerade große Immobilienkonzerne in Deutschland, die sind natürlich auch am Struggeln. Und denn das hat ja zur Folge, dass es milliardenschwere Abwertungen der Bestände in den Bilanzen gibt.
Immobilienfonds hast du gesagt jetzt.
Ja, Konzerne.
Immobilienkonzerne, Immobilienfonds, also Kapitalsammelbecken, die Gelder eingenommen haben und in Immobilienvermögen investiert sind. Die haben große Geschäftsgebäude oder eben halt Hotelketten oder Supermärkte und so weiter. Genau das. Auch die sind im Straucheln. Das ist eine Situation, die ich immer wieder bekomme als Frage, was mache ich mit einem Immobilienfonds? Und das ist ganz wichtig, die sind hochgradig gefährlich, rede ich auch mittlerweile seit vielen Jahren davon, aber es wird jetzt immer kritischer, weil natürlich auch viele Hotelbetriebe zum Beispiel gar nicht mehr existieren können. Ich habe gerade mit verschiedenen Hoteleigentümern gesprochen, immer wenn ich irgendwo bin, recherchiere ich natürlich auch gerne mit den Geschäftsführern dort, und die sagen dann auch, alleine durch diese Corona-Geschichte ist es so, dass die menschlichen Seminare natürlich fast runtergefahren wurden in Richtung Null und das Ganze auf Webinare umgeschaltet wird. Also das sind natürlich auch alles Faktoren, die hier eine große Rolle spielen.
Ja, das hat uns die Mikrobe eingebrockt. Die Mikrobe, die entstand in, wie sagte neulich jemand, Davos. In Davos, beim WEF. Andreas, das ist ja jetzt wahrscheinlich auch, was die Immobilienpreise angeht, noch kein Stopp in Sicht, oder?
Nein, natürlich nicht. Die Frage ist, wie weit man jetzt geht. Man hat ja mehrere Faktoren, die Immobilienpreise runterzufahren. Auf der einen Seite durch die hohen Zinsen, auf der anderen Seite eine restriktive Annahmepolitik der Banken. Was heißt das übersetzt? Banken haben heute die Aufgabe, wesentlich schwerer Kredite zu vergeben an Menschen, die zum Beispiel einen Kredit haben wollen. Und dadurch wird die Nachfrage reduziert. Und eine reduzierte Nachfrage führt zu noch weiteren fallenden Preisen. Das Ganze dann gepaart mit Klimaklebern und so weiter, die durch große Immobilienkonzerne ja finanziert werden, Extinction Rebellion und so weiter, die eben halt auch dafür sorgen, dass die Politik dann diese unsäglichen Wärmepumpen und so weiter dann eben fordern. Alles diese Unsicherheitsfaktoren führen natürlich zu einem Zusammenbruch des Immobilienmarktes. Das ist aus meiner Sicht ganz klar die Agenda, damit dann die Immobilienkonzerne im Hintergrund dann anschließend die ganzen Immobilien für billiges Geld einkassieren können, während die Leute froh sind, wenn sie nur mit wenigen Restschulden noch irgendwie dabei überleben.
Andreas, eine Meldung, wo ich dich nur um eine kurze Einordnung bitte, damit wir noch ein bisschen was schaffen, auch wobei das natürlich wie immer hochinteressant ist, was du hier sagst.
Ich kenne deine Fragen nicht und ich muss darauf antworten, das tut mir leid.
Genau, und ich kann jetzt auch wieder diese Handbewegungen machen, diese abschneidenden unter dem Kinn, ihr kennt die, das geht jetzt wieder und es funktioniert auch, ich muss nicht mehr räuspern. Also, die nächste Meldung, die hier von Apollo News zu sehen ist, die hat die Überschrift, um Haushaltsloch kurzfristig zu schließen, Lindner stößt Postaktien mit Milliardenwert ab. Und also es heißt, dass die Regierung einen Teil ihrer Beteiligung an der Deutschen Post verkauft, um natürlich Gelder für die dringend benötigte Sanierung des Schienennetzes der Deutschen Bahn freizubekommen. Von der Ukraine steht hier nichts. Es heißt hier weiter, dass die Staatsbank KfW am Dienstagabend, also vor 3 Tagen, ein Paket von 50 Millionen Aktien der Deutschen Post, der DHL, für 2,17 Milliarden Euro bei institutionellen Investoren platziert habe.
Ja, also was hier ist, ist ganz eindeutig. Hier wird eben Volksvermögen verscherbelt. Das heißt, man muss wissen, dass die Deutsche Bundespost damals nach 1949 gegründet wurde als reiner staatlicher Betrieb. Die Postbeamten, wie der Begriff schon sagt, waren eben halt Staatsdiener und die haben dafür gesorgt, dass diese Infrastruktur auch in Gebietsstruktur schwachen Gebieten eben halt immer aufrechterhalten wird. Und wir wissen ja immer, dass solange es eben halt Verluste bringt oder eben halt teuer ist, dann werden die Dinge eben halt sozialisiert und wenn es Gewinne bringt, dann werden sie privatisiert. Und so hat man irgendwann damals schon durch die Privatisierungsarie der Deutschen Post, hat man es geschafft, den Bürgern ihr Geld quasi wegzunehmen. Denn das gehörte den Bürgern und dann gab es private Investoren, die dann eingestiegen sind. Aber der Bund hat dann eben halt noch ein paar Postaktien für sich behalten, war also weiter noch an der Post AG dann beteiligt, die man ja umgewandelt hatte. Das alles ist im Prinzip Enteignung von privaten Bürgergeldern. So, und jetzt wird das eben halt auch verscherbelt und damit wird wieder Bürgervermögen verscherbelt. Also das, was durch Steuergelder wieder aufgefangen werden muss.
Ja, und Herr Lindner hat angekündigt, dass das nicht alles ist. Er plant, durch den Verkauf der Bundesbeteiligungen allein in diesem Jahr bis zu 4 Milliarden Euro einzunehmen, um eben diesen erzielten Gewinn dann dem Bund zukommen zu lassen und die Erlöse, wie gesagt, zum Beispiel fürs Schienennetz zu verwenden. Da wird natürlich jeder Bürger sagen, ach naja, wenn es fürs Schienennetz ist, ist ja eine gute Sache, Andreas. Außer man versucht es für klimafreundliche Projekte zu benutzen.
Lassen wir es ruhig auf dem Schienennetz. Dieses Schienennetz ist ja die Deutsche Bahn AG. Das sind wieder eine Aktiengesellschaft, das sind wieder private Investoren, die dann letztendlich von den Steuergeldern, die nämlich durch das Verschachern des bundeseigenen Vermögens, man sagt es sogar noch, Bundesvermögen wird verkauft, dass das dann im Prinzip privatisiert wird. Mit anderen Worten, Eigentum der Bürger, was durch Steuergelder finanziert wurde, wird jetzt im Prinzip in Renditen investiert, in private Aktionäre. Das ist zusammengefasst das ganze Spiel.
Nächste Meldung. Diese Meldung betrifft das Rote Meer. Wir wissen, die Houthis sind im Krieg mit Israel und es werden die Frachtschiffe attackiert, wer immer die Auftraggeber der Houthis sind, die dahinter stehen mögen, wozu dieser Krieg, dieser Nebenkriegsschauplatz dienen soll. Auf jeden Fall betrifft es doch mehr und mehr den Welthandel. Wir haben wieder mal das Thema Lieferketten und das scheint doch ein größeres Problem zu sein als gedacht, denn die übers Rote Meer in Richtung Europa ziehenden Transporte sind weiter zurückgegangen. Nach Daten des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft passieren derzeit, das ist die Zahl, über 80% weniger Container diese Meeresstraße und den Suezkanal, als eigentlich zu erwarten wäre. Und der Rückgang ist auch an deutschen Küsten spürbar, heißt es. In Häfen wie Hamburg und Bremerhaven sei die Zahl der ankommenden Schiffe inzwischen um 25%, also ein Viertel zurückgegangen. Und das hat natürlich Auswirkungen.
Naja, und es wird natürlich auch viel teurer für die wenigeren Schiffe, die jetzt kommen. Das heißt, weniger Ware bei gleichbleibenden Nachfragestrukturen führt zu steigenden Preisen. Gleichzeitig kommen noch die erhöhten Kosten, weil man jetzt um das Kap der guten Hoffnung auf der anderen Seite im Prinzip wieder hoch muss, durch den Panama-Kanal, dann wieder irgendwann zurück, rüber nach Europa. Das sind ja die absurden Geschichten, die da laufen. Aber auch das gehört zum Spiel. Offenbar geht man irgendwie davon aus, dass auch in Zukunft gar nicht mehr so viel gebraucht wird. Und man fragt sich, warum brauchen die eigentlich in Zukunft nicht mehr so viel? Alles, was wir machen, heißt, die Energie wird reduziert, die Produktion wird reduziert, Deindustrialisierung, die Lieferketten brechen zusammen. Geht man davon aus, dass bald nicht mehr so viele Menschen da sind oder wie ist das eigentlich?
Oh, hör doch mal auf mit deinen Verschwörungstheorien jetzt hier wieder. Wobei, wenn ich die nächste Meldung sehe, die vom NDR veröffentlicht wurde, es scheint, man will vielleicht tatsächlich so ein paar Engpässe oder Notstände herstellen. Wie anders soll ich das sonst erklären, wenn ich sehe, dass hier beispielsweise der NDR schreibt, und das haben viele gemeldet, Verdi, also diese Gewerkschaft, die will die Beschäftigten der Speditions- und Logistikbranche zunächst mal in Niedersachsen zu Warnstreiks aufrufen für die kommenden Tage. Auch das Paketgewerbe zählt dazu. Man will wieder mehr Lohn haben, 15% mehr. Und Jahressonderzahlung soll um 750 Euro steigen. Man hat für jeden Menschen Verständnis, der mehr Geld braucht in diesen Zeiten, Andreas. Aber das sind ja alles Gewerke, auch wenn wir jetzt die Bauernblockaden und Proteste anschauen, die ja auch mehr und mehr in Richtung Lebensmittellager gehen.
Naja, wir haben hier immer wieder diese Spaltung. Arbeitgebervertreter, das sind denn die Gewerkschaften. Dann gibt es die Arbeitgebervertreter, das sind dann irgendwelche Unternehmerverbände, die letztendlich auf beiden Seiten kein Geld mehr haben. Das sind ja beide diejenigen, die unter dem Gesamtsystem leiden. Anstatt dass die beiden sich zusammentun und würden sagen, wir gehen jetzt einfach mal gegen diese Staatsstrukturen vor. Denn da landen ja die gesamten Mehrwerte, die erschaffen werden durch Arbeit. Das bedeutet, würde man zum Beispiel einen EU-Wasserkopf abbauen, würde man ein Klimaministerium schließen, würde man ein Gesundheitsministerium, wozu braucht man ein Gesundheitsministerium? Jeder Mensch kann selbst für seine Gesundheit sorgen. Es gibt genügend Ärzte, es gibt dann bestimmt genügende Möglichkeiten, auch eine Infrastruktur der Gesundheitsversorgung aufzubauen. Das würde so viel Gelder freimachen, dann wäre auch wieder genügend Geld da. Stattdessen werden sie ganz explizit gegeneinander aufgehetzt.
Ja, das sind die Missstände. Und wenn wir uns jetzt die Bauernproteste in Europa anschauen, also in Deutschland werden ja auch Lager jetzt blockiert, auch Zeitungsauslieferungslager. Und man ist in den vergangenen Tagen bei großen Medienanstalten gewesen. In Spanien ist richtig viel los, denn die Traktoren, Hunderte, Tausende, legen jetzt das Land lahm. Das wollen die auch, das haben die auch vor. Also Barcelona beispielsweise ist blockiert worden. Jetzt bereiten sich die Bauern auf den Kollaps von Madrid vor und weiterer Städte jetzt am Wochenende. Das könnte also eine heiße Situation werden.
Ja, das Ganze könnte sich sogar global entwickeln. Und da liegt auch bei mir so ein bisschen Hoffnung drin. Wenn das morphogenetische Feld angereichert wird mit Energie von Menschen, die Leistungsträger sind, zweitens in einem der wichtigsten Bereiche, die man haben kann. Hier geht es nicht um Rüstung oder um Impfung, sondern hier geht es um Ernährung, hier geht es um Lebensmittel und natürlich auch darum, dass diese Menschen dann eventuell dann irgendwann mehr Möglichkeiten haben, um auch humaner zu arbeiten. Ich bin da zu Recht immer wieder auch mal zusammengestaucht worden mit bestimmten E-Mails, wo man sagt, ihr stellt die Bauern so dar, als wären sie alle nur naturverbunden und geht doch bitte mal auf die Massentierhaltung und so weiter ein. Ja, auch das möchte ich hier auf gar keinen Fall an die Seite bringen, aber das gehört jetzt in dieses Thema nicht unmittelbar rein. Diese Massentierhaltung, auch diese Verrohung in allen Gewerken, die wir haben, die entsteht ja auch durch einen Eigendruck, den man produziert. Und da muss man eben halt Ursache und Wirkung ermitteln.
Ja, und in anderen Ländern, wie gesagt, nicht nur in Deutschland, sind die Bauern unterwegs. Es gibt jetzt auch die Überlegung in Kroatien. Es könnte das nächste EU-Land sein, denn die Landwirte dort sind zunehmend frustriert über die Auflagen der EU. Ich meine, die haben sich mal gefreut, als sie in die EU hineinkamen. Und jetzt müssen sie sich halt mit der EU auseinandersetzen. Bei denen geht es eben auch über die Verhandlungen zur Handelsliberalisierung mit den Mercosur-Staaten. Und die Entscheidung wird jetzt wohl Anfang nächster Woche von der kroatischen Landwirtschaftskammer getroffen. Landwirtschaftskammer. Ruhig, ruhig, ruhig. Und was sind da die Gründe neben eben den gerade schon genannten Punkten, was mich wirklich überrascht hatte? Da sagte zum Beispiel ein Vertreter, wir glauben, dass wir mit den Forderungen, die bei den Protesten in der EU diskutiert werden, übereinstimmen und dass es sich um Probleme handelt, mit denen die gesamte EU konfrontiert ist. Und weiter heißt es, nach der neuen GAP-Strategie sollen wir Landwirte unter anderem alles, was wir tun, fotografieren. Es wird zum Beispiel von uns erwartet, dass wir Fotos von jedem Feldbesuch und allem, was wir dort tun, machen und Hunderte und Tausende von Bildern als Bedingung für den Erhalt von Unterstützung schicken. Und wir wissen nicht einmal, ob wir sie bekommen werden. Das sagt der ehemalige Präsident der HPK und jetzige Vorstand Mato Brodžić, heißt er, gegenüber Euraktiv. Euraktiv, das Portal, hat das hier veröffentlicht. Und er sagt, bis vor kurzem hieß es, dass Satelliten diese Dinge erledigen können. Jetzt sollen wir Landwirte Hunderte und Tausende Fotos machen. Das ist doch gar nicht unsere Aufgabe. Andreas, ist das reine Schikane?
Nein, das ist die totale Kontrolle auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite führt es dazu, wenn die Fotos machen, dann muss man ja fragen, wer die Fotos auswertet. Das führt ja dazu, dass die Staatsquote erhöht wird und neue Beamte eingestellt werden, die dann noch prüfen, sind die Fotos echt, sind sie fingiert und legen da irgendwelche Akten wieder für an oder irgendwelche Rechner und so weiter und so fort. Das heißt, damit wird die Staatsquote erhöht. Das heißt, die Anzahl der Beschäftigten in einem Land, die vom Staat unmittelbar abhängig sind, die wird immer größer. Aber die abhängig Beschäftigten vom Staat erschaffen ja keinen eigenen Mehrwert, sondern sie leben von dem Mehrwert derjenigen, die tatsächlich die Arbeit draußen bringen, wovon Steuern bezahlt wird, wovon die Staatsquote wieder finanziert wird. Und das ist dieser Teufelskreis, der hier ganz deutlich wird. Aber so schafft man den tatsächlichen Staatssozialismus. Und ich bin kein Freund von Sozialismus und Kapitalismus. Das sind zwei Seiten derselben Medaille aus meiner Sicht. Aber genau hier haben wir eben halt dieses sozialistische Modell, was hier aufgebaut wird. Und damit kann man natürlich das Land dann ruinieren, um dann die Menschen wieder in neue Ängste reinzubekommen, um dann wieder sich hinzustellen und zu sagen, wir holen euch da wieder raus. Und das sind dann wieder dieselben Figuren, die da oben stehen.
Ja, und es gibt einen Artikel bei der Epoch Times, verzeihen. Und da geht es um die französischen Bauern. Die haben ja inzwischen die Blockaden geräumt von Paris. Die haben ja auch Paris lahmgelegt, weil sie mehr Unterstützung wollen. Und die Präsidentin eines regionalen französischen Landwirtschaftsverbandes, die rät jetzt, weil sie sagt, also hier ist es schon ganz gut zu Ende gegangen, denn die Bauern können jetzt zufriedener sein. Da sind viele Forderungen sind jetzt aufgegriffen worden und es wurde angekündigt, dass man wirkliche Veränderungen vorhat. Und dann heißt es hier in diesem Epoch Times Interview, ja okay, aber in Deutschland gibt es den Versuch, die Bauerndemonstrationen jetzt als von rechtsextremen Kreisen unterwandert zu labeln, ob das auch in Frankreich geschehen sei. Und antwortet sie, die Rechtsextremen versuchen, sich mit allen Mitteln zu infiltrieren, aber die größte französische Gewerkschaft, die hier eben das Ganze mit in der Hand hat und leitet, sei unpolitisch. Das sei hier die Stärke. Und man fragt dann diese Präsidentin, dass in Deutschland ja die Landwirte bislang nicht wirklich etwas erreicht haben. Im Gegenteil, die ziehen die Maßnahmen trotzdem einfach weiter durch. Ob sie einen Rat habe für die deutschen Bauern? Und da sagt sie, ja, Die sollen die Stadtbevölkerung aushungern. Die Tatsache, dass wir Paris belagert haben, sagt sie, und keine Lastwagen mehr Lebensmittel liefern konnten, das hat den französischen Staat zum Einlenken gebracht.
Naja, das, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Diese Argumentationen werden natürlich immer härter jetzt auch geführt und die Bandagen. Aber der Punkt wird kommen, weil viele Menschen in ihrer Lethargie gefangen sind. Und ich glaube sogar, dass wenn man so etwas tun würde, dass dann sogar einige Staatsbürger, gerade in den großen Städten, feststellen, dass das Gemüse und der Joghurt eben halt nicht aus irgendeinem großen Lager kommt, sondern irgendwann auch mal produziert wurde. Und dazu braucht es eben halt eine ordentliche Landwirtschaft. Und diese Rechtsdebatte, damit zu diffamieren die Bauern, das ist ja das typische Beispiel, was wir dann natürlich immer wieder sehen. Und wenn wir uns dann andere Dinge angucken, wo man dann, ich habe gerade gelesen einen Artikel, dass man in irgendeinem Bundesministerium gebeten hat darum, ob man dazu aufrufen könnte, eine Demonstration zu machen, um aufmerksam zu machen auf Angriffe gegen Juden in Deutschland. Und der Staat hatte es dann in diesem Ministerium schlichtweg abgelehnt, das mit zu unterstützen. Und das wundert mich, wenn man denn so gegen rechts geht, dann sind es offenbar ganz andere Interessen und eben halt nicht die Dinge, die man vorgibt.
Ja, und wir bleiben noch kurz bei Meldungen zu diesem Thema. Während also in Deutschland die Bauern nicht aufhören, nicht nachgeben, mit aller Kraft weitermachen, um Änderungen zu erreichen versuchen, hat der Landwirtschaftsminister, der Bundeslandwirtschaftsminister von den Grünen, Cem Özdemir, mal wieder einen draufgesetzt und spricht von einer neuen Steuer, die das Fleisch teurer machen könnte. Natürlich nur um wenige Cent, denn er bringt diese Fleischsteuer mit dem Tierwohl in Verbindung. Die Frage ist, Andreas, wenn also man jetzt für die Currywurst ein paar Cent mehr bezahlt und für alle Fleisch- und Wurstprodukte ein paar Cent mehr, glaubst du, dass es dann den Tieren besser geht?
Mit Sicherheit nicht. Das sind so alles so Ablenkungsmanöver und ideologische Symptomatiken, die da abgefeiert werden. Das Thema Massentierhaltung gehört dringend auf den Tisch, in die Diskussion. Dringend. Denn das ist wirklich das Übelste. Und wer so etwas mal erleben musste, auch wie es in Schlachthöfen aussieht, der wird nicht mehr gut schlafen einige Nächte, wenn man sowas einfach mal gesehen hat. Aber diese Diskussion jetzt im Prinzip einzufangen, indem man es für sich ausnutzt, indem man sagt, wir brauchen ja jetzt noch ein paar Cent obendrauf, das ist aus meiner Sicht einfach schäbig. Das ist eine Missachtung der Tiere, indem man nämlich den wirklichen Gegebenheiten überhaupt nicht gerecht wird. Das ist so Opium fürs Volk.
Ja, und er macht auch keinen Hehl daraus, der Herr Özdemir, dass er das Ganze in ein Mäntelchen packt und anders verkauft, als es eigentlich der Fall ist. Wörtliches Zitat: Wenn die Currywurst ein paar Cent teurer wird, dann ist die Angst vor dem Shitstorm groß. Aber ein Tierwohlcent wäre eine Investition in die Zukunft der Landwirtschaft und der ländlichen Räume in Deutschland.
Ja, also würde er zum Beispiel sagen, wir werden jetzt in dem Bundeslandwirtschaftsministerium diverse Abteilungen zur Kontrolle der Landwirte schlichtweg einstampfen und die frei werdenden Gelder dem Tierwohl zuordnen. Oder wir würden gerne als Abgeordnete oder als Minister auf eine unanständige Pensionsregelung verzichten, die ein Bürger überhaupt nicht kennt. Und eigentlich sollten doch die Abgeordneten die Repräsentanten der Bürger sein und in somit auch letztendlich irgendwo den Bürgern gleichgestellt sein. Im Gegenteil, sogar untergeordnet oder dienend. Aber das findet eben halt nicht statt. Nein, das ist wirklich alles ziemlich lächerlich. Da stattdessen wird dem Volk dann irgendwo wieder Geld rausgepresst, was man dann einem sogenannten Klimafonds dann zur Verfügung stellt. Es geht nicht um die Tiere.
Wir haben ja am Anfang des Wechsels von der Mikrobe dann zu Klima, das war ja so ein Umbruch, eine Umbruchzeit, wo das abflaute mit der Mikrobe und wo dann die Klimathemen lauter wurden, haben wir ja über sogenannte Verschwörungstheorien und Ziele gesprochen, Andreas. Da hieß es, die Menschen sollen nicht mehr fliegen. Verschwörung, Verschwörung. Alles wird viel teurer. Du hast es an deinen eigenen Flugkosten gesehen, dass du das Doppelte bezahlt hast für das, was du vielleicht vor 2 Jahren bezahlt hättest. Das Fleisch wird teurer, beziehungsweise soll es für immer weniger Menschen zugänglich sein. Verschwörung, Verschwörung. Natürlich, wenn eine sogenannte Tierwohlsteuer, da ist ja schon Gewissen mit drin, ne? Da ist wirklich eine zielgerichtete Verwirrung eingebaut. Wenn diese Steuer erhoben wird, werden sich immer weniger Menschen das leisten können. Natürlich alles wegen des Klimas. Und du sollst ja auch kein Auto mehr haben. Deswegen gibt es diese schönen E-Autos, die im Kalten relativ schnell gerne stehen bleiben, damit du gar nicht weiterfahren willst mehr und damit losfahren willst. Und das mit dem Auto, das kann man natürlich auch noch auf ganz subtile andere Weise organisieren. Paris macht da gerade einen Vorsprung und Vorstoß. Die sagen, also SUVs in Paris wollen wir überhaupt nicht mehr haben. Und wir wollen jetzt für die Menschen, die dort leben, die Parkpreise erhöhen, also diese Anwohnerkosten, aber auch für Besucher, die nach Paris kommen. Wenn die einen SUV, so einen Stadtgeländewagen haben, dann spricht man jetzt davon, dass die Parkgebühren extremst erhöht werden sollen. Also jetzt nicht von 15 auf 30 Euro, was schon mal 100% wären, sondern, wie es hier heißt, Besucher von Paris sollen künftig für 6 Stunden parken im Zentrum umgerechnet circa 225 Euro bezahlen. Und in den Außenbezirken sollen 150 Euro fällig werden. Das meldet die Epoch Times. Und bei einer Bürgerbefragung jetzt kommenden Sonntag wird die Bevölkerung darüber entscheiden, ob es zu dieser Erhöhung der Parkgebühren kommt. Und es gibt jetzt schon viele Hinweise darauf, dass auch viele deutsche Städte, zum Beispiel Hannover, früher haben wir immer gesagt, nichts ist doofer als Hannover, aber das waren wir Kinder damals. Ne? Ich würde es heute nie wieder sagen, aber in dem Zusammenhang, Andreas?
Also erstmal möchte ich hier eine Lanze für Hannover brechen. Ich habe da mal gewohnt und ich finde Hannover schön und es ist viel schöner, als die meisten Leute glauben. Das ist mir wichtig. Aber es ist natürlich so eine erzieherische Maßnahme, die man hier durchziehen will, nach dem Motto, du hast dieses Ding nicht mehr zu fahren. Das ist genau die Situation. Früher hat man seinen Erfolg repräsentiert durch eine tolle Uhr, durch ein großes Auto, durch einen maßgeschneiderten Anzug oder so etwas. Heute ist das verpönt. Womöglich noch das eigene Einfamilienhaus und davor stand der kleine Mercedes. Und wenn es der 190er war, der hat es dann eben halt geschafft, wenn der Stern noch vorne drauf war. Jetzt kann man das gut finden oder nicht, aber mit diesen Spaltpilzen, in denen man hier arbeitet und sagt, jeder, der in irgendeiner Form so etwas noch mag oder gut findet, der muss jetzt verachtet werden, gehört genau wieder zu diesem Teile- und Herrschespiel. Das ist der Punkt. Man will damit den Mittelstand abschaffen. All diese Dinge, die hier passieren, führen natürlich dazu, dass viele Menschen sich dann eben halt größere Autos nicht mehr leisten können, ob man die braucht oder nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe, darüber zu urteilen. Aber diejenigen, die diese ganzen Dinge steuern, die in den Privatjets durch die Gegend fliegen, in Superjachten sind und so weiter, denen ist das völlig egal. Bei mehreren 100 Millionen am Tag Zinserträge netto nachsteuern, ist das locker zu wuppen. Es geht also immer gegen den Bürger, der mal als sogenannter Besserverdienender war. Es gab früher den Begriff, man kam aus gutem Hause. Ich glaube, das darf man heute gar nicht mehr sagen. Da kriegt jeder Grüne, kriegt dann Pickel.
Ja, das ist rassistisch. Das ist diskriminierend allen anderen gegenüber. Das hast du noch nicht so richtig verstanden. Aber jetzt bist du ja wieder da, dann können wir auch abseits des Podcastes so lange drüber reden, bis du es verstanden hast. Ja, genau. Letzte Meldung, die kommt von der Tagesschau, die passt jetzt hier zu diesen Paris- und Hannover-Plänen. Die EU möchte gerne den Menschen sehr viel schneller einfach den Führerschein entziehen. Und das EU-Parlament beschäftigt sich derzeit mit dem Thema. Die zuständige EU-Kommissarin Adina Balian hat wörtlich gesagt, wenn jemand so gefährlich fährt, dass ein EU-Mitgliedstaat es für angemessen hält, seinen Führerschein zu entziehen, sollte es dieser Person nicht erlaubt sein, in einem anderen EU-Land zu fahren. Das ist ein No-Brainer, also eine Selbstverständlichkeit im Hinblick auf die Verkehrssicherheit. Andreas, das heißt, es wird jetzt auch übergreifende, wahrscheinlich digitale Systeme geben, damit man sich austauscht untereinander in den verschiedenen Ländern. Und wenn einer einen Verstoß begangen hat, dann ist es schwer, sich zu konzentrieren, wenn die Kapelle schon wieder reinkommt. Dann sollten auch andere EU-Mitgliedstaaten das wissen und zumal immer mehr Verkehrsstraftaten ungeahndet bleiben, sagt sie, weil man die Täter nicht identifizieren kann oder so. Das heißt, wir sehen an diesem Thema, Andreas, bei allen Aufregungen, Bauernproteste und auch selbst Tucker mit Putin ist ja ein totales auch Ablenkungsthema, um vielleicht Entwicklungen nicht zu thematisieren, die hier so nebenbei laufen, nämlich die zunehmende Digitalisierung unseres gesamten Lebensbereiches.
Ja, genau. Man hofiert sich letztendlich immer wieder rumherum und man diskutiert über die Symptome, ob das Krieg ist als Nachfolge von Corona, das Ganze unter dem Klimadach beispielsweise. Das sind die Methoden, mit denen wir bei Laune gehalten werden sollen. Und die eigentlichen Themen werden überhaupt nicht angegangen. Also das wichtigste Thema, was uns hier auf den Nägeln brennt, ist tatsächlich, wenn einer wegen zu schnellen Fahrens in Italien verurteilt wurde, dass er auf gar keinen Fall dann in Österreich noch fahren darf oder in Deutschland. Also das sind wirklich so die wichtigen Dinge, die man hier erkennt. Das ist Opium fürs Volk in Reinkultur.
Ja, und wir haben hier auch schon gesprochen über die Meldung, dass Senioren ab einem gewissen Alter, ich glaube schon 60, da würden wir auch schon reinfallen, dann die Führerscheinprüfungen vielleicht neu machen müssen. Also es wird alles getan, damit man nicht Auto fährt oder es einem sehr schwer gemacht werden soll. Und ihr Lieben, trotzdem ist jetzt Wochenende und trotzdem sind das all die Berichte, die wir hier besprechen, um die Entwicklungen, die immer schneller gehen, wie ihr merkt, es ist wie eine Exponentialfunktion aller Themen. Das merken wir, wenn wir hier versuchen, einen Podcast vorzubereiten und nicht wissen, wo anfangen und wo aufhören. Du hast es ja auch gemerkt, ich habe heute versucht, wirklich viel hier anzusprechen, damit wir wenigstens mal drüber gesprochen und es einordnen konnten. Aber das sind die Zeichen dieser Zeit. Das muss so sein. Und wir dürfen stabil bleiben. Ich möchte hinweisen auf das Abendgebet von Mittwoch, also vorgestern. Wir werden auch heute wieder in diese Richtung gehen, wo wir in der Bibel gelesen haben, wo Paulus, der Apostel, auffordert zum Durchhalten. Und diese Briefe, die er an alle, an die Epheser, an die Thessaloniker, an die Römer geschrieben hat, die sind für uns heute, wo er beschreibt, wie wichtig es ist, dass wir im Gottvertrauen bleiben, in der Ruhe bleiben, dass wir unser Leben verändern zum Richtigen, zum Guten hin und dass wir stark bleiben mögen. Darum geht es nachher auch wieder. Andreas, danke und ich möchte noch mal sagen, wie froh ich bin, dass du wieder da bist.
Und ich erstmal. Und die Sonne scheint immer noch und es ist immer noch wunderbar. Und ich freue mich auch sehr. In diesem Sinne, alles Liebe und ein schönes Wochenende.
Ciao.